Ein waschechtes Gumo-Kids. Nachdem wir Katrin Schweinberger, unsere Mitfahrerin von letzter Woche, direkt auf ihr nächstes Podium verabschieden durften, dachten wir uns, wir bleiben in Österreich und bringen unsere Maskottchenfähigkeiten zu jemandem, der es wirklich braucht. Spaß beiseite. Lange haben wir uns gewundert, jetzt bekommen wir endlich Einblick, warum unser Besenwagen Pösti WM Yearly eventuell dieses Jahr gecrashed wurde. Schnall dich an, sei gespannt. Wir sind es. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner nicht auf.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Die heutige Folge wird unterstützt von Pillar Performance. Wer es noch nicht weiß, Pillar ist ein Unternehmen, das Produkte mit Mikronährstoffen gezielt für Athleten entwickelt und herstellt. Wenn dich Elektrolytgetränke und Kohlehydrate ins Ziel bringen, kann man sagen, dass Pillar sich zur Aufgabe gemacht hat, dich in bestmöglicher Verfassung an den Start zu bringen.
Ja, das Aushängeschild der Produktreihe von Pillar ist auf jeden Fall das Triple Magnesium. Das sind drei verschiedene Formen von Magnesium, die hochdosiert sind und vom Körper besonders gut aufgenommen werden können. Man fördert damit seinen Schlaf und die Erholung und wir sehen das auch immer ganz schön direkt anhand unserer Whoop-Daten. Bei mir ist die HFV zum Beispiel sofort erhöht nach der Einnahme. Das Triple Magnesium gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen als Pulver oder auch einfach in Tablettenform und man nimmt es am besten kurz vor dem Schlafengehen. Nicht nur der Besenwagen erholt sich damit besser, sondern unter anderem auch das Team Israel Premier Tech. Da ist Pillar nämlich Micronutrition Sponsor und auch Triathlon-Legende Jan Frodeno schwört auf die Produkte von Pillar. Bis Ende des Monats gibt es für alle Hörerinnen und Hörer mit dem Code BESENWAGEN, alles in Großbuchstaben, 15% Rabatt auf die Bestellung. Das gilt nicht nur für die erste Bestellung, sondern gibt es im Juni nochmal für alle, die vielleicht nochmal Nachschub ordern wollen. Also auf geht's, pillarperformance.eu oder einfach auf den Link in den Shownotes klicken.
Ja, guten Morgen, Freunde.
Guten Morgen. Und ich sehe schon kommen, dass wir bei Andi starke Störungen haben, was die Internetverbindung angeht. Da waren gerade schon ein, zwei Aussetzer drin.
Interferenzen.
Ja.
Aktuell läuft es hier bei mir besser als zu Hause.
Echt? Okay. Das spricht für Köln. Wo fährt sie aufs Podium?
Bei Spar Diamonds Classic.
Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Ja. Spar Flanders Diamond Tour heißt das Ganze.
Okay.
Der Running Gag Klassiker wäre ja, wenn Andi noch ausfällt, bis Pösti hier reinkommt heute.
Naja, sagen wir mal so, er hat auf jeden Fall versucht, sich rauszureden. Ja. Er hat selber schon so auf eine Humorebene reingeworfen, aber nee, diesmal nicht. Ey.
Ich bin erstmal gespannt bei der Anfrage an Lukas Pöstlberger. Meinte er hat bis 8 Uhr Training heute, danach geht's. 8 Uhr abends, wonach wir das Ganze hier auf 8 Uhr morgens verlegt haben, was es natürlich jetzt nicht ist, aber was für ein Training er bis 8 Uhr heute Abend hat.
Ich weiß es. Also ich glaube, ich weiß es. Na Jim, der ist doch jetzt, der pumpt doch jetzt die ganze Zeit, der ist doch jetzt Mountainbiker. Ich glaube, kann ich ihn ja gleich fragen, ich glaube, er ist nicht mehr sehr weit davon entfernt, Mountainbiker zu werden. Und ich glaube, der arbeitet gerade Oberkörpermuskulatur, würde ich vermuten.
Ich bin gespannt. Ja. Kleiner Aufruf zu Beginn. Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen sucht unbedingt noch Streckenposten. Und wenn du da in der Gegend wohnst oder Bock darauf hast, dann bitte melde dich da bis 14.06.
Das ist diesen Freitag.
Yes. Also gar nicht mehr so viel Zeit. Ich denke, wenn du dich Samstag, Sonntag meldest, wird auch noch was.
Ja, genau. Aber ganz wichtig.
Leg los, Leute, ey.
Weil sonst können die das Rennen, glaube ich, nicht stattfinden lassen. Und wäre extrem wichtig. Aber es ist allgemein ein Problem gerade, ne? So mit freiwilligen HelferInnen bei Radrennen. Das ist so ein kontinuierliches Ding gerade.
Ja, das wird auch zunehmen.
Ja.
Ja, ich war am Wochenende mal wieder ein bisschen mehr Radfahren und habe mir gedacht, ich könnte mich ja am besten in so eine Gruppe reinhängen. Und habe mich dann mit dem Jan Kuhn verabredet, viele Grüße, der dann einfach nicht aufgekreuzt ist an dem gesagten Treffpunkt mit der Gruppe. Und dann habe ich mich da einfach so reingesneakt und irgendwann, so nach 20, 30 Kilometer, als man mal so ein bisschen durchgewechselt hatte, ist denen aufgefallen, dass ich die neue SRAM Red drauf hatte. Und die so, wie geht das denn? Wo hast du die denn her? Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste der Großteil der Gruppe gar nicht, wer ich bin. Und die haben sich nur gewundert, wo kommt diese Schaltung her? Und dann war es natürlich beim nächsten Stop auf jeden Fall das Diskussionsthema. Alle durften mal anfassen. Und anfassen ist auch so das Ding, glaube ich, was ich am geilsten finde mittlerweile. Also diese Griffform, die endlich mal so ein bisschen größer ist. So, man kann halt so voll reingreifen und dann bremst du halt wirklich nur mit einem Finger. Also das ist für mich auf jeden Fall das Feature der Gruppe.
Die Griffform, die hatten wir ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon. Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist oder was ich mit Paul auch schon mal hatte, ist, dass das Ding halt auch irgendwie kompatibel zu allen anderen 12-Fach-Gruppen von SRAM ist. Also wenn du schon eine bestehende Red hast, kannst du einfach die Griffe dazu kaufen und das Ding ist kompatibel mit deiner Schaltung. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, Paul?
Ja, genau. Also du kannst quasi die mit den Hebeln und auch mit dem Schaltwerk, also du kannst die neuen Hebel dir besorgen mit den neuen Bremsen, wo wir schon gesagt haben, dass die überragend sind. Kannst mit der Explorer mixen, mit der Mountainbike-Schaltung, also Mullet fahren auf dem Gravelbike zum Beispiel.
Transmission, ja.
Auch mit der Transmission, genau, das auch, aber auch mit der alten XX, wie ich es noch fahre, mit der Force Rival, du kannst einfach alles mixen. Also das ist Mix and Match, geht dabei SRAM eh immer. Von daher, wenn ihr einfach nur Bock auf die Hebel habt mit Bremsen, könnt ihr das mit allen nutzen. Und das Interessante, was ich auch nicht wusste, ist, dass die Hebel auch mehr als 12 Gänge können, zum Beispiel auch 13.
Ne? Okay, ist auch neu für mich.
Genau, und sondern das Signal immer vom Schaltwerk auskommt. Das heißt, das Schaltwerk bestimmt, wie viele Klicks es dann vorne gibt. Das wiederum spricht natürlich dafür, dass man alles mixen kann. Das Gleiche ist aber, ihr könnt das Schaltwerk auch besorgen, wenn ihr das neue Schaltwerk haben wollt, neue Umwerfer, neue Kurbel. Das geht dann auch mit den, in Anführungsstrichen, alten Hebeln. Deswegen, das ist auch das Gute bei SRAM, weshalb ich es auch so mag, dass man alles hin und her mixen kann.
Ja, geil. Ja, was wir auch schon gesagt haben, ist so, über Schaltperformance braucht man irgendwie gar nicht mehr so viel reden, weil es geht einfach gut. Level ist irgendwie grundsätzlich relativ hoch und fällt nicht negativ auf.
Nee, also bis jetzt habe ich noch kein Molle mal gemacht.
Ja. Ich habe ja, ich kann eigentlich auch nochmal von meinem Ride erzählen, beziehungsweise habe ich jetzt endlich mein neues Gravelrad, was gerade relativ lustigerweise mit Transmission und Force-Griffen aber aufgebaut ist. Hab mir da ein 50er Blatt vorne drauf gehauen und bin das am Wochenende zweimal gefahren.
50er?
Ja.
Was ist mit dir los, Junge? Wo willst denn du hin?
Tja, ich erkläre das vielleicht im Nachgang noch. Es war ein taktisches Manöver. Ich werde das in 2 Monaten aufklären. Jetzt könnt ihr mal überlegen, was ich für ein Event tackeln werde. Nein.
Ja, mit einem 50er, okay, also das sind nicht so viele Events in Deutschland, also nicht so viele Gravel-Events, wo ich sagen würde, dass du einen 50er brauchst.
Ja, ich habe jetzt 50-52, ich habe das auch so ein bisschen ausgetestet, im Bergischen schon, auf meinem ersten Ride mit diesem Bike. Ich bin vorher die Woche, ja, wir waren ja in Berlin zusammen, haben einen schönen Ausflug gemacht, der wird auch bald hier on air sein. Und immer wenn ich so eine Weile nicht gefahren bin und wenn es nur 3 Tage sind, dann muss ich am Anfang immer erstmal langsam machen, weil irgendwie zu frisch. Ich bin am ersten Tag schon ein bisschen überzogen, leer gefahren. Am zweiten Tag bin ich dann mit meinem Gravelbike, jetzt Sonntag, bin ich mit Dobby Bauer gefahren. Es war erstmal okay, ich bin erstmal so eine Stunde alleine rumgetingelt, dann habe ich den abgeholt. Der hatte Hochzeit am Tag vorher, der musste schlafen bis 12. Und dann meinte der so, ey, Sven und ein paar andere kommen aus der Eifel zurück gerade, wir fahren denen entgegen. Ich so, alles klar, ist top, sind wir so ein bisschen Straße, Gravel im Mix Richtung Terranova gefahren. Wer Terranova nicht kennt, ist so ein, weiß gar nicht, wie lang das ist, 15 Kilometer oder was, asphaltierte Kohletrasse, was jetzt halt ein relativ langer Radweg ist und alle Radfahrer kennen das im Westen von Köln. Sind wir denen entgegengekommen und am Anfang der Terranova, also wir sind die erstmal komplett in die eine Richtung gefahren, nach Elsdorf und dann haben wir die getroffen, umgedreht und zurück. Domi Bauer auch mit Gravelrad, aber mit Straßenreifen. Alle anderen mit Rennrad und wer Sven Thurau nicht kennt, ist auch relativ zügig, also auch ganz gute KT-Vergangenheit. Treffen die, drehen um und dann fahren wir die nächsten 25 Minuten 45er Schnitt. Mit auch irgendwie Parkour, also es ist eigentlich die ganze Zeit 50 gewesen im Flachen. Habe ich meinen 50er Blatt schon mal fast gebraucht, auf jeden Fall. Alter, ich habe mich eh schon nicht gut gefühlt und mit den Gravel-Reifen da, selbst im Windschatten, zwar sehr, sehr unangenehm. Naja. Dann gucke ich, dann irgendwann so nach diesen 25 Minuten sage ich zu Domi, ey, ich fahre jetzt hier Kuchen essen. Wir lassen die jetzt fahren, haben wir auch gemacht. Und gucke ich im Nachhinein auf Strava, sind die einfach nur da so schnell gefahren. Sonst voll entspannt. Die sind 200 Kilometer an dem Tag gefahren, aber nur da wirklich so schnell. Danke, nochmal im Nachhinein.
Ja, hört sich gut an. Da brauchst du anscheinend den 50er, aber es interessiert mich doch schon sehr, warum du einen 50er brauchst.
Ja, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich sag's dir im Off. Aber ich löse das hier im Podcast auch noch auf.
Kommt davon, okay, wenn man mit Gravel-Rad bei so einem normalen Ride auftaucht.
Ja, ist mir schon mal negativ ausgelegt worden bei Speed Company Ride. Ja. Was haben wir noch so? Ah ja, hier, kleine Bekanntmachung noch. Irgendwann demnächst holen wir auf jeden Fall mal wieder den Meier hier rein. Nächste oder übernächste Woche.
Ja, die fahren gut. Ich weiß gar nicht, was ich nennen soll.
Wer neu im Besenwagen ist, letztes Jahr gab es hier auch. Letztes Jahr gab es hier auch Sonderedition. Andreas Meier, RSC Kempten, so mit die besten, sagen wir mal, die besten deutschen Amateure oder die beste deutsche Amateurmannschaft im Kriterium fahren. Also Lizenz-Elite-Klasse. Die letztes Jahr schon einen kleinen Amerika-Ausflug mit zwei oder drei größeren Kriterien da absolviert haben. Unter anderem das größte in den Staaten, Tulsa Tough. Und dieses Jahr da wieder waren und von den drei Rennen, die es bei Tulsa Tough ging, dieses Jahr eins gewonnen haben. Letztes Jahr haben sie es noch nicht geschafft. Und das auch noch im Solo. Es war nicht der Meier, aber der kann am besten erzählen und der wird uns demnächst mal wieder hier Rede und Antwort stehen. Ich habe schon ein paar gute Voicemails bekommen von da drüben.
Ja, also es ist krass, wie die rasieren, ne? Also
absolut.
Geile Truppe. Ey, und das ist halt auch, wenn man sich so Videos anschaut, das sind ja alles so wirklich Maschinen. Und ich weiß nicht, was für Lenkerbreite die drauf haben. Sieht auf jeden Fall nach 32 aus, ist aber wahrscheinlich einfach 36 oder 38. Kommt aber eher rüber wie so ein ganz kleiner Kinderlenker. Geil, was die da drüben abliefern.
Die haben diese Bahnteile extra, ne? So, ja. Aero Coach heißt das, glaube ich.
Ja. Ich find's mega geil. Ja.
So, den nächsten Punkt hier können wir streichen. Wir können hier zu Renngeschehen gehen, wenn wir nichts mehr zu erzählen haben.
Ja, gerne. Weil wir auch gleich zum Pösti rübergehen, finde ich, kann man das auch mal hier
er
so.
Er hat gerade geschrieben, er braucht noch auf jeden Fall zwei Kaffee. Also,
was ist denn los mit den Leuten?
Er hat zu viel trainiert gestern Abend.
Ja, aber wir haben beide noch Termine. Von daher haben wir zumindest da mal ein zeitliches Limit. Keine Ahnung, lass mal Bora, ne? Also Roger Hammond geht zu Bora, ehemals Ineos Grenadiers, sportlicher Leiter, ehemals Podium-Finisher bei Paris-Roubaix. Gewonnen hat das nicht? Hat das auch gewonnen? Nee. Podium. Nee. Aber bei Ineos in meinen Augen sehr guter sportlicher Leiter gewesen. Jetzt, glaube ich, ein Jahr ohne Job, oder? Ich glaube, der war aus dem Geschäft raus.
Ich habe es auf LinkedIn gelesen, einfach vorgestern. Sonst wäre mir das irgendwie nicht aufgefallen. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, ich habe es mitbekommen. Aber ich hänge auch zu viel bei X rum. Deswegen dann. Und genau, finde ich einen guten Move. Man hat ja auch Vlasov verlängert jetzt. Und man baut sich da auf jeden Fall eine solide Mannschaft auf allen Ebenen gerade zusammen. Finde ich so taktisch gute Verpflichtung, muss ich sagen.
Also weiß jemand noch irgendeinen Kontext außenrum? Ist das, dass einen sportlichen Leiter zu diesem Saisonzeitpunkt zu verpflichten, ist ein bisschen früh für oder knapp für Tour de France jetzt, oder?
Ich glaube, die brauchen einfach Leute, ne?
Ja,
ja, vielleicht auch langfristig einfach. Der war ja noch im letzten Jahr bei Ineos Grenadiers, hat davor auch schon mit Rolf Aldag zusammengearbeitet, also daher wahrscheinlich auch die Connection. Und also sich da auch weiter zu verstärken, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Also das Team wächst auf jeden Fall auf allen Ebenen. Spannendes Projekt nach wie vor.
Ja, Genau, und also ich meine, du, ja, wie Anja schon sagt, das Team wächst halt und ich glaube, so sportliche Leitung, ich weiß nicht, wie viele sie jetzt im Team haben, aber du brauchst ja auch immer mehr Leute, ne, um dann irgendwie auch so Arbeitsbereiche abdecken zu können. Und ja. Von daher, guter Move.
Erweitert sich ja auch ein bisschen mit dem U23-Programm, was sie starten.
Genau, ja.
Da wirst du sportliche Leiter brauchen.
Ja.
Und vielleicht wird es da auch so ein bisschen durchmischt einfach, dass du ja auch natürlich erfahrene sportliche Leiter mit der U23 arbeiten lässt, ne?
Ja.
Also man kann ja dann auch die Fahrer sowieso ins Programm der Männer einbauen, wenn das dann alles so in einer Organisation stattfindet, wie es bei den meisten World Tour Teams ja jetzt eigentlich ist mit den Devo-Programmen, macht es schon Sinn, dann da auch ein bisschen mehr Manpower zu haben.
Ja, gab jetzt irgendwie auch die zweite Runde von dem Junioren-Casting-Programm, was mit Red Bull gestartet wird. Und einer der beiden, die jetzt dieses Jahr selektiert wurden, ist der Bruder von Emil Herzog, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ja.
Habt ihr den schon unter Vertrag, Andi?
Bei uns muss man immer als Familie unterschreiben.
Ja. was ich gerade die ganze Sache interessant finde, ist auch mit Red Bull, dass ja früher Red Bull Helme, da hing ja auch immer so ein Price Tag dran. Ne? Du hast dann irgendwie, gibt es so Einstufungen, wie viel du dann bekommst im Jahr dafür auch, dass du Red Bull Athlet bist. Mich würde mal interessieren, wie das jetzt läuft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Junioren die Verträge bekommen oder diese Einstufungen wie normale Athletinnen. Aber es ist interessant, wie viele dann, also die fahren ja wahrscheinlich bald alle mit Red Bull Helm durch die Gegend, kann ich mir vorstellen. Oder ob das ja, immer noch.
Munkelt ab der Tour.
Ja, genau, aber ob das dann für alle so ist oder ob das immer noch so ein Einzelding bleibt, weil ja dieser Helm für Red Bull ja so heilig ist, weißt du? Also das ist ja so das Erkennungsmerkmal oder Mützen, was auch immer. Und ob jetzt dann das ganze Team auf Helm unterwegs ist oder trotzdem nur einzelne Sportler, die nochmal gesondert Verträge haben mit Red Bull, wie Toni Palzer, wie jetzt vielleicht die Junioren, die dann irgendwann hochkommen ins Profiteam. Das finde ich interessant, jetzt ihn wieder mal zu sehen. Weil es ja so ein Marketing-Ding war, immer. Genau.
Ja, das können wir vielleicht ja mal
so viel drüber, aber
interviewen, ja, wenn es soweit ist, ne?
Dann Emo Buchmann bricht sich die Hüfte gestern, glaube ich, ja. Oder vorgestern? Nee, gestern. Gestern, ja.
Schlüsselbein und Hüfte. Also schlechter kann das Jahr nicht laufen.
Ja, gute Besserung auf dem Weg.
Ja. Ein Deutscher fährt zur Tour, einer definitiv nicht. Emo Buchmann nicht, dafür Simon Geschke in seinem Abschiedsjahr nominiert.
Ja, er hat beim Giro abgelegt, was wird er, 15., 14., 15., oder? Glaube ich, ne? Irgendwie so auf jeden Fall, Top 15. Finde ich mega stark schon gewesen.
Ultra.
Hat sich ja im Höhentrainingslager zu Hause quasi vorbereitet, in so einem Höhenhotel im Schwarzwald. Und dass er jetzt nochmal die Tour fahren kann, ist auf jeden Fall geil, so schöne Abschiedstour. Können wir davon ausgehen, er wird wieder ums Bergtrikot kämpfen. Und sehr wahrscheinlich, ich hoffe es natürlich nicht für ihn, werden wir aber wieder alle traurig zu Hause sitzen und feststellen müssen, dass der die Tour gewinnt, auch das Bergtrikot mal nach Hause nimmt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass uns da wieder einen schönen Kampf liefert. Aber ich finde es gut. Der macht sich auf jeden Fall ein schönes Abschlussjahr, muss man sagen.
Er wird auch immer besser.
Ja.
Ich glaube, besser als Platz 14 war er auch noch nie beim Giro, oder?
Ja, aber ich glaube, wenn du halt auch weißt, dass es dein letztes Jahr ist, ich glaube, dann kannst du in der Vorbereitung auch nochmal so den extra Schritt gehen, weißt du, also nochmal mehr Dinge auch ausreizen und mehr Zeit investieren, weil du weißt, es ist eh nur noch, ich mach's noch genau einmal, so. Und ich finde es persönlich sehr, sehr geil, dass er so für sich so auf sportlichem, sehr, sehr hohem Niveau einfach aufhört. Das ist schon cool.
Ja, ja. Super Karriere bisher auch schon gehabt und jetzt nochmal ein passender Abschluss. Hat uns übrigens eingeladen, in dem Höhenhotel einen Podcast aufzunehmen.
Auf, ja.
Weiß ich nicht, wie viel 1000 Metern das Ding geht.
Das hört
ja. Er meint, er wird es ja nochmal ganz hochschrauben.
Ja. Er hat uns eingeladen.
Ja. Er hat schon angedeutet, dass vielleicht auch ein Paul Foster eine Vorbereitung macht.
Ja, gerne.
Nicht, ob das also, stimmt. Oder ob das jetzt erst zum Plan wird, aber.
Das wird jetzt gerade geplant. Also, Simon, wenn du den Podcast hier hörst, Donnerstag, Freitag, hoffe ich. Ich hatte eh noch vor, irgendwo hinzufahren, melde dich gerne bei mir.
Meld dich gerne bei mir. Du kannst den auch mal. Du kannst den Podcast für uns eintüten.
Ja. Ja, ich tüte mich erstmal selbst ein und dann den Podcast. Weil, also ich weiß nicht, also wenn er es richtig hochschraubt.
Paul Voss kommt immer zuerst.
Ja, das sowieso. Das wissen ja auch alle hier. Also ich immer Paul Voss zuerst. Aber mit Andi Stauf, mit Andi Stauf in unserer Höhenkammer sitzen auf 4000 Meter. Das, weiß nicht. Ja,
lass mehr versuchen so, bis wir wirklich so halluzinieren.
Ja, so wie, heißt der? Victor Campanazza. Ne? Ja.
10.000 Meter.
Genau. Lass uns mal kurz über die Dauphiné reden, ne?
Auf jeden Fall. Und ich finde, man kann hier auf jeden Fall ganz gut über jeden auf dem Podium gesondert reden. Also, dass Roglic da jetzt nicht so ultra richtig Konkurrenz um den Sieg bekommt, war zwar irgendwie klar, dann war es aber doch so. Ich habe die letzte Etappe leider nicht live geguckt. Hat es irgendjemand von euch so richtig mitverfolgt? Warum ist das nochmal so knapp geworden?
Ich habe es geguckt, ja. Naja, weil, also ich habe, muss ich ehrlich sagen, erst reingeschaltet, als Roglic schon nicht mehr folgen konnte. Aber es war halt nochmal am Ende nochmal so eine Bergankunft, die auch relativ schnell war, also war ein schnellerer Berg. Und ja, da konnte Roglic halt irgendwann nicht mehr folgen und dann waren vorne halt Jorgensen, G, Rodriguez waren da halt raus und ja, haben da halt Roglic das Leben nochmal schwer gemacht. Was da aber krass war, fand ich, dass G letztes Jahr ja schon beim Giro echt extrem stark war. Ich glaube viermal, fünfmal Zweiter und der zweiten und dritten Woche insgesamt 1000 Kilometer in der Spitzengruppe. Und jetzt Dritter bei der Dauphiné zu werden, mit dem Körper auch, also der ist jetzt ja auch nicht leicht, ne? Also, also in meinem Kontext gesehen, ich glaube, da wiegt irgendwas so paar und 70, also 2,73. Ist auf jeden Fall eine Ansage und kam jetzt natürlich mit dem Wissen vom letzten Jahr, nicht so überraschend, aber gleichzeitig auch wieder schon, dass der gewinnt ja auch eine Etappe, die zweite. Und aber da so abzuliefern, finde ich schon krass. Und Jorgensen, er weiterhin einfach auch nicht die Überraschung der Saison, aber da hat halt einen riesen Schritt gemacht. Und das war echt knapp. Und du hast auch gesehen, Jorgensen hat sich mit Rodriguez von Ineos Grenadiers abgesprochen. So, du fährst mit mir, kriegst dafür einen Etappensieg wiederum. Hätte Jorgensen aber den Etappensieg auch gebraucht wegen Zeitboni. Aber er musste halt so eine Entscheidung da fällen.
Aber es hätte auch nicht gereicht, oder?
Nee, auch dann hätte es nicht gereicht, ja. Aber
wäre noch mal knapper gewesen. Aber ja. Also 8 Sekunden waren es am Ende und vorher hatte, glaube ich,
eine Minute hat er fast gehabt. Oder halt über eine Minute, ja.
Genau, eine Minute und zwei oder so hat er gehabt, glaube ich, Vorsprung Roglic auf Jorgensen und verspielt den fast noch, wo ich mir halt dann denke, so, hä, warum passiert das?
Nee, der hat die Beine nicht gehabt.
Ja, also genau.
Der war am Limit einfach, ja.
Genau, das will ich eigentlich jetzt nicht haben. Ist noch ein bisschen hin bis zur Tour, aber eigentlich will ich ja das schon doch relativ souverän gewinnen, wenn ich Primoz Roglic bin.
Was ich daran halt krass finde, ist, wie Jorgensen halt das, also ich weiß nicht, wer es entschieden hat in dem Moment, aber denke ich mal schon auch er, zu sagen, ja okay, du kriegst einen Etappensieg, wir arbeiten hier zusammen. Also das ist halt, also so diese Entscheidung schon in der Lage ist, so zu treffen unter dem Stress, was ich meine, also so taktisch da vorzugehen, fand ich gut. Und ja, also Evenepoel und Roglic haben auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit zu tun, würde ich sagen. So.
Ja, Evenepoel sehe ich halt sowieso nicht um irgendein Podium fahren.
Ja.
Kann natürlich immer passieren, wenn irgendwie einer ausfällt, aber jetzt auch nach der Performance würde ich sagen, eher nein.
Ich bin gespannt auf Jorgensen bei der Tour. Also ich glaube nicht, dass Jorgensen kann für mich nicht die Tour gewinnen. Also
so aber wird vielleicht der Podium Captain von Visma.
Ja, also ich schätze ihn als Rennfahrer mit allem, was du brauchst, besser ein als einen, Alter, wer hat letzte Woche gewonnen? Wie heißt er?
Sepp Kuss.
Der ja scheinbar auch struggelt.
Ja, aber auch so, das ist für mich ein kompletterer Rennfahrer, mit wie er mit Rennsituationen umgeht, der kann auch auf verschiedenen Rennsituationen besser reagieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der, wenn Wieniger nicht so richtig fit ist oder man so versucht, taktische Spielchen zu spielen, dass der Jorgensen da eine wichtige Rolle spielen wird. Und der, also es würde mich nicht wundern, wenn der Zweiter oder Dritter bei der Tour wird, um ehrlich zu sein. So.
Ja, 3 Wochen wird spannend zu sehen, wie der Jorgensen das schaffen würde. Jetzt muss man bei der Dauphiné natürlich auch sehen, dass der Sturz auf der, ich weiß gar nicht, welche Etappe das genau war, glaube ich, schon den einen oder anderen auch bis zum Ende beeinflusst hat. Ja, also da, wer es nicht gesehen hat, sind, glaube ich, 70 Fahrer oder sagen wir mal gut die Hälfte des Pelotons zu Fall gekommen in einer leicht abfallenden Rechtskurve, kann man sagen. Also war ja noch nicht mal richtig so eine Kurve, es ging so eine leichte Biegung.
Da habe ich auch
anscheinend
noch
sehr schmieriger Straßenbelag.
Da habe ich auch noch eine Live- beziehungsweise kurz nachher Voicemail von Juri Hollmann, der da auch mit 60 km/h durch die Gegend geschlittert ist. Die schneiden wir hier rein.
Ja, morgen Basti. Ich melde mich hier aus dem Bus zur Anfahrt zur nächsten Etappe. An den Start gehen werde ich auf jeden Fall. Was war das nur für eine Etappe gestern? Als das erste Mal angefangen hat zu regnen, habe ich schon gemerkt, dass es irgendwie ganz schön rutschig ist teilweise. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht einfach unser Fehler ist und wir zu viel Luft in den Reifen haben. Aber scheinbar ging es irgendwie allen so. Es war allgemein ziemlich rutschig, die Straßen einfach. Und dann war schon 5 Kilometer vorher war schon ein etwas größerer Sturz. Da war, glaube ich, auch der Georg Zimmermann drin verwickelt, Gregor Mühlberger. Da war ich auch relativ dicht. Und dann ein paar Kilometer später fahren wir über die Bergwertung. Es ist natürlich wieder ein Positionskampf. Alle GC-Teams wollen vorne sein. Dadurch war es alles ein bisschen hektisch. Die Abfahrt war relativ schnell, 60, 65 km/h. Und ja, wie man im Internet auch super sieht, war teilweise der Asphalt einfach drüber asphaltiert und dadurch dunkelschwarz und einfach wie Eis bei den Wetterbedingungen. Die auf der rechten Seite teilweise waren, hatten etwas mehr Glück. Aber am Ende war es nicht ein Sturz, es waren ganz vorne rechts sind welche gestürzt. Das war, glaube ich, Nils mit der Erste. Dann in der Mitte links, hinten links. Es waren, wenn man es so nimmt, wahrscheinlich 10 einzelne Stürze. Ich habe den Sturz gesehen. Ich war im letzten Drittel in dem Augenblick. Es war noch Zeit. Wir waren aber alle schön zusammen auf der linken Seite und wollten nach der Abfahrt vorfahren. Ich habe die Leute fallen sehen. Ich dachte, ich kann reagieren, ich kann ausweichen. Ich wusste, ich darf nicht bremsen, aber ich glaube, ich habe minimal gelenkt oder mich bewegt und nur gezuckt und danach war ich schon mit einer 60, 65 auch auf dem Boden. Also da war einfach nichts zu machen, das war Wahnsinn. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spektakulär. Ich hoffe, alle, die beteiligt waren, sind okay. Es sind ja schon einige ins Krankenhaus gefahren. Ich denke, jetzt am Ende der Dauphiné werden noch keine 100 Fahrer die Rundfahrt beenden. Da lagen wirklich schon sehr, sehr viele auf der Nase. Also da an alle gute Besserung. Ich hoffe, ich komme noch durch. Ich gehöre zu den 100, die es bis am letzten Tag schaffen. Und schauen wir mal. Wie sagt man so schön? Halt die Ohren steif. Weitermachen.
Ja, also da Evenepoel auf jeden Fall gestürzt. Den hätte ich sonst eigentlich auch noch weiter vorne erwartet oder mit weniger Abstand zumindest mal zum Sieger. Hätte ich jetzt schon auf dem Podium gesehen bei der Rundfahrt. Denke ich, wird bei der Tour besser sein als jetzt. Also so erwarte ich ihn da zumindest. War schon jetzt keine so richtige Generalprobe, glaube ich, durch den Sturz. Also wenn wir da das Ergebnis sehen, ist, glaube ich, nicht so eine richtige, ist kein richtiger Maßstab für Richtung Tour. Ja, also klar, ist ja auch nochmal ein bisschen länger, das Ganze. Jorgensen schon krass. Frage ich mich natürlich, ob er das kann, mehr als eine Woche. Also eine Woche haben wir jetzt gesehen, ne? Paris-Nizza, Dauphiné. Da fährt er auf jeden Fall um den Sieg mit. Ob das 3 Wochen kann. Aber ich gebe Paul auf jeden Fall recht, dass ich da auch höhere Chancen trotzdem sehe als bei Sepp Kuss. Der hat zwar schon eine 3-Wochen-Tour gewonnen, aber auch in einem ganz anderen Rennverlauf. Und der hat, glaube ich, jetzt auch im Zeitfahren ultra viel Zeit verloren. Ne? da glaube ich, ist er zu sehr ein purer Kletterer, als dass er bei der Tour wirklich konkurrenzfähig sein kann. Zumal man ja auch die eine Etappe über Schotterstraßen hat, da wüsste ich jetzt auch nicht so, ob er das kann. Ist aber auch schon ein bisschen Gravel mal gefahren, ne?
Ja, aber jetzt, ich meine, wir machen ja irgendwann noch eine Tourvorschau, aber wie soll es, also ich finde, dass die Tour dieses Jahr, also entweder geht es in die Richtung wie ein Giro, dass wir einfach einen Roglic, einen Pogacar haben, der einfach überragend ist, weil alle anderen irgendwelches hatten im Vorfeld und er einfach nochmal viel, viel besser geworden ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, also das ist so die eine These von mir, das plus wir haben dann hinten so extrem knappes Rennen mit auch vielen Leuten, die man nicht erwartet, die ums Podium mitfahren, weil bei Vinegar weiß ich nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass der zur Tour echt wieder fit ist, ne, so dass der, keine Ahnung,
was die, du hast recht, ich habe gestern nochmal dann pünktlich von Robert Wagner nochmal eine Einschätzung dafür bekommen und der sagt, die wissen es definitiv auch noch nicht. Die sagen, der macht jetzt gute Schritte, der ist in Tignes mit den Sportsfreunden und aber die haben noch nicht entschieden, ob er an den Start geht oder nicht. Das, die Entscheidung, die kommt erst noch.
Ja, aber so auch sowas wie ein Derek G., klar, der muss erst noch beweisen, aber der hat zumindest mal beim Giro bewiesen, dass er über 3 Wochen vor allem in den letzten zweite und dritte Woche extrem abliefern kann. Ich sage nicht, dass er ums Podium fährt, aber.
Aber da kann man ja auch davon ausgehen, dass er sich jetzt nicht auf die Dauphiné vorbereitet hat, sondern dass er in der Tourvorbereitung ist.
Genau, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Tour echt so wieder ums Podium, so 2 bis 5 extrem spannend wird dieses Jahr. Und nicht so wie letztes Jahr, wo man eigentlich wusste, Vinegard irgendwann vorne raus und hast so einen Pogacar und weißt du, dahinter ist so ein bisschen Kraut und Rüben, aber irgendwie kommen da für mich so gerade ein paar Namen ins Spiel, die schon auf jeden Fall eine Relevanz haben werden.
Ja. Euer Lascano zum Beispiel. Ey. Der wird jetzt was? 8er, 9er bei der.
Aber jetzt mal,
ich denke so, was macht denn der da die ganze Zeit?
Jetzt mal ganz kurz, der hat ja jetzt bei Bora unterschrieben, ne, so was man hört. Offiziell ist es noch nicht, war noch nicht 1. August, aber da hat sich ja Bora einen krassen Fahrer eigentlich verpflichtet. Also der sowohl Klassiker geil findet und dann in der Lage ist, bei Dauphiné Top 10 überhaupt erstmal zu fahren. Und dann ja zum Teil bester Bergfahrer seines Teams ist, obwohl da auch ein paar gute dabei waren, weißt du, vom Movistar. Mhm. Das ist, Alter, auch eine krasse Maschine. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich dachte, der Name, der eingeblendet wird, ist falsch. Zusammen nicht gepasst.
Als ich im spanischen Meistertrikot da gesehen habe, dachte ich so, war die spanischen Meisterschaft dieser früher? So, ist immer noch euer Lascano, krass. So als Klassikerfahrer bestimmt 75 Kilo, würde ich mal schätzen, vielleicht eher Richtung 80. Muss ja einen riesen Motor haben, um da bei den Bergetappen vorne mitfahren zu können. Auf jeden Fall ein spannender Fahrer. Verfolge ich schon jetzt seit eigentlich seiner ersten Erscheinung beim Klassiker, ich glaube, es war Dwarsdorf Flanderin, wo er Zweiter oder Dritter wird. Cooler Fahrertyp. So scheut sich auch mal nicht, einfach mal zu attackieren bei den Klassikern und wartet nicht, bis da die Mopeds losfahren, sondern und ist halt auch noch jung, denke ich mal, kommt jetzt nochmal in ganz andere Teamstruktur bei Bora. Kann auch mal einen Schritt machen.
Ja, und also, da finde ich, muss man dann schon sagen, Wenn die ganzen Gerüchte stimmen, dass er zu Bora geht, dann aber auch, Leute, mir fallen gerade die ganzen Namen, FDJ, der Sprinter, Piffy, wenn der auch kommt, dann bauen die sich da gerade schon, ohne dass man eine Wout van Aert irgendwie unter Vertrag nimmt, ohne dass man Pidcock nimmt, die schon Red Bull-Athleten sind, echt ein krasses Team zusammen, oder? Vlasov jetzt verlängert, man hat Roglic.
Das stimmt, genau, die Guten verlängern auch. Hindley, ja. Vlasov.
Das ist schon. Also, da werden auf jeden Fall ein paar richtig gute Moves gemacht, die natürlich auch über Kohle gehen. Also, Lascano wollten sicherlich viele, auch ein Piffy, aber ich finde es geil. Also, ja, da passiert richtig was.
Alleine das Budget so zu erweitern, dass du halt auch eine konkurrenzfähige Klassikermannschaft aufbauen kannst, ne? Das hat ja jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt. Man hat sich da halt sehr auf die Rundfahrten spezialisiert, mit eben Vlasov, Hindley und jetzt Roglic. Und kann jetzt noch den Schritt gehen und auch noch die Klassikerfraktion aufbauen. Und dass solche Fahrer auch dann bei den Rundfahrten gut unterstützen können, sieht man ja auch einfach bei Wismar. Also da waren die Klassikerfahrer ja sogar teilweise ganz vorne dann mit, siehe Jorgensen. Ja, also den Anspruch, ein super Team zu werden, ich weiß nicht, ob man den irgendwann mal so gesagt hat, aber das erwartet ja jetzt jeder mit dem Sponsor. Gerade geht man auf jeden Fall ein paar gute Schritte dahin.
Ja, auch da ist interessant, weil du es gerade ansprichst selber. Ich habe ja das Interview von Ralf Denk beim OMR-Podcast mir angehört und da war auf jeden Fall so ein Ticken zurückhaltender, als er es sonst ist, wenn er mit Radsportmedien spricht. Und da meint er auch, also konkurrenzfähig und will auf jeden Fall eins der besten Teams werden. Aber sonst war er auch immer so das weltbeste Team, ne? Das war immer so die Prämisse. Zumindest vor ein paar Jahren noch, hatte ich mir so im Hinterkopf. Da war es ein bisschen zurückhaltender, aber halt sich halt auf jeden Fall etablieren vorne. Und mit den Verpflichtungen jetzt, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt haben sie halt auch die Dauphiné gewonnen, ne? Die haben in der Vergangenheit mit Schachmann schon zweimal Paris-Nizza. Jetzt die Dauphiné, also ist schon ziemlich gut bis jetzt. So ein Giro. Tour gewinnen sie, glaube ich, dies Jahr nicht. Aber
da muss schon viel passieren, ey. Aber ja, ich bin gespannt,
aber,
was da passiert.
Gibt immer noch die Vuelta für Roglic. Trostpflaster. So. Ja. Genau. Ich habe noch zwei Berliner Themen. Und zwar einmal bin ich am Sonntag Rad gefahren mit dem guten Philipp Weizleben. Grüße gehen raus und habe so typisch Berliner Training gemacht, dass man eigentlich immer nur im Kreis fährt von links nach rechts. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich sogar behaupten würde, dass 50% der Radfahrenden, die mir entgegengekommen sind, Frauen waren. Und ganz viele Mädchen mit ihren Müttern auch unterwegs waren. In Vereinskleidung. Mhm. Also hier, bei uns gibt es ja so einen Verein, Zehndorfer Eichhörnchen, auch Grüße.
Beste Vereinsname.
Da habe ich ein paar gesehen und das fand ich voll geil. Also das hat mich auch im Rad richtig gefreut. Und vor allen Dingen die Frauengruppen, also ganz, ganz viele, so auch ja. So Vierergruppen, Zweiergruppen alleine. Das ist krass. Andi hat es ja schon mal erwähnt, dass in Köln immer, dass alle Radfahrenden da die Cafés in Beschlag nehmen. Ist bei uns auch so. Aber zumindest ist da die Geschlechterverteilung eigentlich ziemlich ausgeglichen, was mich freut. Dann das nächste Berliner Thema. Wir waren ja diese Woche oder letzte Woche bei FES. Letzte Woche Freitag. Und ich bin immer noch stoked von der Firma. Also ich habe es ja schon ein paar Leuten erzählt. Ich hab mich richtig in diese Firma, also in dieses Institut verliebt. Ist ein geiler Arbeitgeber. Geile
Paul
Geschichte.
Voss, X öffentliche Dienst nach Gravel-Karriere.
Ja, aber da auch gerne nochmal ein Shoutout an dir. Also das ist, danke für die Zeit und einfach krass, dass wir sowas haben in Deutschland und
absolut.
Was die aus den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, da irgendwie auch machen. Das geht mir immer noch nicht in den Kopf, ne? Als sie uns erklärt haben, wie schnell die eigentlich so einen Rahmen produzieren können, also wie viele Versuche die quasi dafür brauchen im Vergleich zur Radindustrie, ist schon ziemlich cool. Ja. Von daher freut dich auf den Materialwagen.
Ich heb mir jetzt mal das andere Berliner Thema auf, weil wir zu unserem Gast gehen. Aber Andi und ich haben auf jeden Fall auch von einem Freund von Andi, mit dem wir essen waren, donnerstagsabends, Beschreibungen zur Berliner Radsportszene bekommen, die hier auch nochmal Anklang finden müssen.
Eine kurze Frage, ist es das Bild, wo ihr Döner gegessen habt? War das euer Abendessen?
Das war am Freitag, bevor wir nach Hause gefahren sind. Das war okay. Besser.
Der Döner oder?
Danke nochmal. Danke nochmal für die Einladung.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Die Löwenanteilfamilie hat mal wieder Zuwachs bekommen, und zwar das vegane Gulasch. Wer regelmäßig Besenwagen hört, der kennt die Bio-Fertiggerichte von Löwenanteil bestimmt schon, aber es gibt ja immer mal wieder was Neues und mittlerweile schon 15 verschiedene Gerichte. Für alle, die nach dem Sport schnell nachladen wollen oder sich auch einfach nur so eine leckere, gesundere Mahlzeit im Handumdrehen zubereiten wollen, ist das auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Auswahl. Ich habe schon alle probiert. Mein Favorit war bisher das Kichererbsen-Curry mit Reis als Beilage. Aber eigentlich esse ich lieber Pasta und dazu geht zum Beispiel das vegane Gulasch sehr gut rein. Mit einer Beilage wird man mehr als satt. Ich esse dann maximal eine halbe Portion. Man kann die Gerichte aber auch einfach so genießen, wie sie aus dem Glas kommen. Die Nährwerte sind ausgewogen und proteinreich. Man kann sich so in 3 Minuten etwas Ordentliches auf den Teller zaubern. Bestens geeignet also, um sich zum Beispiel eben nach dem Radfahren oder in der Mittagspause schnell was zu essen zu machen.
Zur Geburtstagsfeier vom veganen Gulasch gibt es natürlich auch eine schöne Rabattaktion. Man kann sich aus einem Bundle 10 Fertiggerichte auswählen und bekommt dann zweimal das vegane Gulasch gratis mit dazu. Man spart dann also über 15 Euro und ist auf absehbare Zeit erstmal bestens versorgt. Zur Aktion geht's mit dem Link in den Shownotes. Einfach draufklicken und die Gerichte auswählen. Der Rabatt wird an der Kasse automatisch abgezogen. Guten Hunger!
So, letzter Schluck Kaffee. Herzlich willkommen, ein viertes, fünftes Mal, ich weiß es gar nicht genau, endlich mal wieder Lukas Köstelberger im Besenwagen. Heute auch mit Andreas Schlauch, der sich meistens drückt vor diesen Terminen. Warum, kann er das nochmal selber erklären. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Zum vierten Mal übrigens. Pösti, also kennt ihr euch überhaupt, Andi und Pösti? Also
schon mal gesehen?
Wir haben uns bei der WM getroffen. Ja. Aber das ist ziemlich geil.
Ist gerade zum vierten Mal schon da.
Also die vierte Folge finde ich krass.
Ja, war Innsbruck, dann war Yorkshire, dann war im Trainingslager und jetzt vier, ne?
Ach stimmt, jetzt erinnere ich mich.
Ja, ja,
jetzt,
das haben wir, da haben wir schon mal diese Luca Metzger telefoniert mit seiner Tochter Folge im Hintergrundfolge.
Ja, stimmt.
Ja, kleiner Abriss nochmal ganz kurz, wer jetzt hier neu einsteigt und nicht weiß, wer Lukas ist. Sehr lange Profi bei Bora gewesen, ich glaube 8 Jahre Bora hinter sich, 7 Jahre, dann habe ich die Stagiairzeit da, glaube ich, mitgezählt in Pro Cycling Stats. Dort Giro d'Italia Etappengewinner gewesen, Dauphiné Etappengewinner gewesen, ja, immer sehr gut im Klassiker-Team am Schrauben. Aber dann, uns war es ein Rätsel, nicht der Wechsel zu Jayco, aber dann plötzlich irgendwie keinen Profivertrag mehr gekriegt. Und das müssen wir jetzt heute definitiv mal klären. Und dann noch deine Standby-Position, eventuell noch mal wieder einen Vertrag zu bekommen oder dann doch Mountainbike oder Gravel oder E-Mountainbike-Profi zu werden.
Ja.
Wo fangen wir an? Ey, meine zwei Kollegen müssen auch noch mal was sagen dazu.
Ja, gern. Ja, darf ich mal äußern?
Ja, was soll ich sagen? Also meine Vermutung ist ja, weil du bis heute Abend 8 Uhr Training hast, dass du quasi am Oberkörper arbeitest. Du hast sie auch extra schon obenrum frei gemacht, damit wir sehen können. Und dass du, so wie deine Freundin, auch bald eben und bald Profi wirst. Und da braucht man ja ein bisschen Muskulatur.
Ja, also, ja, grundsätzlich, fangen wir ganz von vorne an, oder? Also, ja. Der Wechsel zu Jayco, der war, ja, also, ich wollte einfach auch mal was Neues sehen und ich habe danach so gemerkt, beim Team so, ja, die hätten auch andere Erwartungen bei Bora gehabt damals schon und ja, wie es halt dann so ist, nach 7 Jahren ist, also da passiert es manchmal so, dass dann entsteht so ein kleiner Bruch und dann dachte ich so, ja komm, jetzt versuche ich das und dann mache ich was Neues und dann hat mich halt der Weg zu Green Edge geführt, das war echt cool eigentlich und ich hätte auch, also da mit dem Management auch, also längerfristig geplant, eine Kooperation zu haben. Aber es war so, dass dann Sponsorinteressen und Team-Owner-Interessen nicht meine Interessen waren und somit hat sie das schon nach einem Jahr zerschlagen. Und dann durften halt andere Leute statt, oder ja, ist ja kein Geheimnis, dass Caleb Yeun auf der Suche war nach einem neuen Platz und dann habe ich einen Buchstaben zu wenig in meiner Nationalität und somit musste ich weichen. War schade und vor allem war es echt blöd, weil 25. September ist echt spät. Und dann waren schon noch einige Verhandlungen bis ja sogar Mitte Januar, Anfang Februar. Aber ja, die Teams, die noch Platz hatten, die haben dann die Bergfahrer sind sehr gefragt momentan. Und da kann ich mich nicht so 100% dazu zählen, von dem her war es echt schwierig. Mit Ineos hat es ganz gut ausgesehen, aber die haben dann einen jungen Dänen den Vorzug gegeben, wo ich jetzt auch nicht böse sein kann unbedingt. Und dann denkst du, okay, ja, neue Generation, alles klar. 18 bin ich auch nicht mehr. Und Erfahrung haben die genug im Team, von dem her war es, ja, war ein bisschen schade. Aber ja, nichtsdestotrotz, so wie es ist, also Standby, voll im Training. Paul weiß wahrscheinlich, wie das ist, dann plötzlich schießt man es nicht mehr regelmäßig ab, jeden Wochenende. Die Leistungskurve steigt und steigt und steigt. Du wirst auch nicht mehr krank, oder ich zumindest nicht. Und ja, das, was so ein bisschen speziell und tricky war, war halt Material zu finden, auf dem ich Rennen fahren kann. Und der Fokus liegt aber definitiv nur auf der Straße. Also ich habe mir bis August Zeit gegeben. Ich werde ein paar Straßenrennen fahren und ich werde versuchen, da meine Connections und Kontakte zu den Teams zu nutzen und eventuell ja, noch einen Platz zu bekommen für die Zukunft. Und wenn es bis August nichts wird, dann werde ich mich ein bisschen umorientieren, ja.
Ja, okay. Also das heißt, quasi, damit es eindeutig ist, Caleb Jung kam ins Team und dann musste Platz geschaffen werden und das hieß dann quasi, dass dein Vertrag nicht verlängert wurde. Genau, dann war es eng mit Teams. Aber war es für dich keine Möglichkeit, in ein österreichisches Conti-Team zu gehen, Felbermayr, oder wolltest du es einfach auch gar nicht, weil du dir die Tür offen halten wolltest für die World Tour oder ein Pro-Team?
Also das war so, die erste Ambition, also der erste Gedanke war so, ja, okay, fahren wir Conti im österreichischen Team. Klar, dann habe ich natürlich geredet mit einigen und dann war es aber so, dann sind schon Gerüchte im Raum gestanden, dass ich für Conti-Teams fahre. Dann haben die Profi-Teams gesagt, ja, du fährst ja schon, du hast ja schon unterschrieben. Und dann wollte ich das halt irgendwie klarstellen, dass das nicht so ist. Und das war aber dann, also weißt du schon, wenn der Rumor gespreadet ist, dann gibt es da kein Zurück mehr. Aber das hört sich jetzt vielleicht blöd an, gell, aber ich kann nicht U23-Fahrer oder das ich kann nicht von der World Tour kommen und für 1.000 Euro im Monat da rennen fahren. Das kann ich einfach nicht machen. Das macht den Markt kaputt. Da wird keiner einen Vertrag mehr nehmen und ich selber habe gar nichts davon. Und dann war es halt so, ja, dann versuche ich es alleine. Und okay. Das funktioniert so semi-gut, weil also war dann echt schwierig, so kurzfristig dann auch Sponsoren oder beziehungsweise so grundsätzlich mal Fahrräder zu finden. Und ja, aber habe ich, also Tour of the Alps, das war so das erste Ziel, da am Start zu stehen und konkurrenzfähig zu sein. Und ich habe Gott sei Dank 2 Wochen davor das Fahrrad bekommen.
Da hat dir der, also du hast bestimmt noch gute Verbindungen zum österreichischen Nationalverband, da bist du mit der Nationalmannschaft gefahren.
Genau, ja.
Wir haben das jetzt so ein bisschen lustig angefangen hier, ne? Aber es ist natürlich A, ein sau interessantes, B, kein lustiges Thema, was einem im World Tour Radsport Level noch so passieren kann, als eigentlich gestandener Profi. Und es hat halt viele, viele Facetten, so. Andi kann das aus dem Agent Business mal kommentieren. Paul weiß als Fahrer, wie schwierig das ist, ja, Andi?
Ja, klar, also manchmal steckst du einfach nicht drin, ne? Dann wird, wie Lukas sagt, einfach hauptsächlich werden Bergfahrer gesucht, weil die Klassikerfahrer noch alle unter Vertrag sind. Da geht's dann, also da kann man nichts machen, ja? Also du kannst auf deinem besten Niveau sein, immer noch in der internationalen Spitze, aber wenn halt deine Position gerade nicht gesucht wird oder die Vertragssituationen einfach innerhalb der Teams so sind, dass keine Plätze da sind, dann kommt sowas schon mal vor. Ja, also das gab es in der Vergangenheit auch schon öfter, dass das Fahrer halt irgendwie so ein Jahr dann mal raus waren und wiedergekommen sind oder halt einfach dann ihre Karriere beenden mussten, was wir jetzt nicht hoffen wollen bei Lukas. So alt ist er jetzt auch noch nicht. Und ja, aber es ist halt sehr begrenzt, ne? Also es gibt nicht so viele Teams, wo man von richtigem Profisport reden kann. Also wenn man mal die Pro-Teams anguckt, da hört es dann eigentlich auch schon ganz schnell auf nach 2-3 Teams. Und dann kann man ja einfach mal rechnen. Man hat ein Fahrerlimit gesetzt von der UCI auf 30 Fahrer bei der World Tour-Mannschaft. Beim Pro-Team weiß ich gerade gar nicht, wie hoch das ist. Ja, wenn das ist dann einfach eine Rechnung, ne? Also wenn dann keine Plätze da sind, dann kannst du so gut sein, wie du willst. dann ist halt eben kein Platz. Und man muss halt noch dazu sagen, man ist da zwar im Leistungssport, aber es wird da ja auch nicht immer nur die Leistung gewertet. Ne? Also auch das Beispiel hatten wir gerade bei Lukas eben, da ist dann die Nationalität nicht die richtige. Da gibt es ja auch verschiedene Interessen der Sponsoren. Das sind ja eigentlich alles private Unternehmen, diese Mannschaften, sind ja keine Vereine. Da geht es dann halt manchmal auch nach solchen Kriterien. Ja? Also da wird dann gar nicht gerade der beste Fahrer gesucht, sondern dann wird der beste Fahrer aus einem gewissen Markt gesucht, um dann da eben gute Werbung zu haben für die Sponsoren.
Ja, ist richtig, ja. Das stimmt und auch irgendwo verständlich, gell? Als Österreicher hat man einen relativ kleinen Markt hinter sich, wo man sagt, hey, Lungs, kommt, ihr müsst es mir jetzt holen, da verkaufen wir, keine Ahnung, Millionen Fahrräder, das ist auch nicht so.
Das stimmt, aber darüber habe ich auch noch gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt.
Ja, damit geht es einfach nur über die Leistung oder halt einfach die Nutzbarkeit der Ressource des Fahrers an sich und wenn keine großen Sponsoren dahinter stehen, die das dann auch noch stark supporten, dann ist das echt schwierig. Und dann ja, braucht man einen guten Manager oder einen riesen Palmarès.
Ja, aber das mit dem Radmarkt, das ist schon, also ich merke es ja jetzt gerade in meinem Bereich, aber ich bin ja auch als Privatier unterwegs, aber ein deutscher Fahrer zu sein, ist da auf jeden Fall, sagen wir mal, schon von Vorteil. Gibt es so ein paar Nationen, die da schon eine gewisse Relevanz sind. Und das ist auf jeden Fall Österreich. Wie du schon sagst, ne, hat so eine kleinere Zielgruppe. das sind schon scheiße. Aber du meinst ja gerade selber, es war schwierig, dann irgendwie Sponsoren zu finden. Heißt das, du lebst jetzt gerade von deinen Ersparnissen oder hast du auch so ein gewisses Einkommen über die Partner?
Also Cashflow habe ich keinen. Aber ich bekomme Material, das dann am Ende des Jahres in meinen Besitz übergeht und da kann ich mich refinanzieren dadurch. So sind die Agreements. Also so kurzfristig, da, also vor allen Dingen Ende, Anfang des Jahres, Geldsponsoren aufzutreiben, mit meiner begrenzten Erfahrung am Akquirieren von Sponsoren war also nicht möglich. Und jetzt bin ich echt happy mit den Partnern, die ich habe. Und speziell muss ich da meinem Radsponsor ganz viel Dankbarkeit entgegenbringen. Die haben da echt alles in Bewegung gesetzt, dass ich da zum Material komme, das gut nutzbar ist und jeder konkurrenzfähig sein kann. Und das war eigentlich das Wichtigste und auch der beste Coup, muss ich echt sagen. Ja.
Also, kann man ja gut sagen, du fährst Lapierre. Haben die dir schon die Telefonnummer von dem Team gegeben auch? Das wäre geil eigentlich.
Ja, also da muss er aber zum Frauenteam wechseln.
Ja.
Weil Lapierre ist ja nicht mehr bei FDJ.
Ach so, aber, ja, stimmt.
Aber wie, also es ist wahrscheinlich auch schwer, oder, zu Partnern zu gehen und zu sagen, ey, also eigentlich hoffe ich noch World Tour Profi zu werden. Also du hast ja wahrscheinlich auch kein richtiges Konzept gehabt, zu sagen, ey, ich fahre die und die Rennen, da und da bin ich sichtbar, sondern, ja.
So, Leute, ich bräuchte was, aber ich kann eigentlich nicht sicher sagen, ob ich was dafür geben kann. Und das war schon, das war echt schwierig, auch so zu kommunizieren, gell, weil du halt auch sagst, ja, okay, wie könnt ihr sichtbar sein? Was habt ihr davon? Und wie langfristig ist das auch? Gell? Weil wenn im März, also die Chance war ja immer nur, dass Bahrain sagt im März, ja, hey, wir brauchen nur wen für die Klassiker. Mhm. Und dann holen die mich. Und dann ist halt echt, ich war immer ganz ehrlich von Anfang an und dann haben die auch gesagt, ja komm, wir machen das trotzdem, wir machen das dieses Jahr und dann im August sprechen wir nochmal und dann sehen wir, wie die Zukunft ausschaut und genau.
Ja, aber was heißt für dich August? Also wenn du bis dahin keinen Vertrag hast, dann würdest du dich umorientieren oder halt gucken, aber in welche Richtung umgucken? Also raus aus dem Sport oder noch einen anderen Weg gehen innerhalb des Sportes?
Ja, also der reine Straßenradsport, der ist einfach nur Rennen fahren, ist halt echt schwierig, also so alleine als Privatier. Also entweder Team oder ich mache so, keine Ahnung, Multisport. Also ich finde einfach Rennradfahren extrem, also das ist einfach mein Sport, das finde ich extrem geil. Mhm. Als andere muss ich sagen, habe ich jetzt gemacht, um fit zu bleiben und Mountainbiken ist so mein Hobby, gell? Also so ein bisschen Enduro fahren und jetzt halt, wird das so semi-professionell betrieben von mir. Aber da bin ich halt schon zu alt, gell? Also um da richtig mit den Cross-Country-Jungs konkurrenzfähig zu sein, da, boah, hey, da müsste ich hier meinen Stoffwechsel neu kalibrieren und das geht halt nicht mehr mit 30. Gell? Mhm. Und ich habe interessanterweise echt viele, also so jetzt im Laufe des Jahres, viele Angebote bekommen, Gravel-Rennen zu fahren, und da gibt es ganz viele, die Gravel-Teams machen wollen nächstes Jahr. Mhm. Und das wäre sicher interessant. Und ja, was so auf meiner To-Do-List steht, ist halt, ich würde halt echt nur gerne, ja, Olympia wäre halt so drauf, gell, aber es schaut echt schwierig aus. Mhm.
Österreich halt auch tatsächlich ganz gut aufgestellt insgesamt so.
Ja, ja. Und die zwei Startplätze sind hart umkämpft, und wenn du dann nicht aus der World Tour kommst oder keine Grand Tour in den Beinen hast, ja, die Meisterschaft ist der einzige Punkt, wo ich noch Ausrufezeichen setzen kann, und das ist jetzt der Fokus. Aber sonst wird's, also E-Mountainbike wird's nicht, aber sonst wahrscheinlich so alles, was man sich so vorstellen kann.
Also hat quasi der Basti auf dem kurzen Dienstweg auch schon angefragt, ob du auf einem Bocholter Rad unterwegs sein willst oder was?
Wir haben letztes Jahr mal kurz geschrieben.
Wir haben letztes Jahr mal kurz gesprochen, ja.
aber da kann ich dir aus sehr viel Erfahrung sagen, würde ich dir persönlich nicht empfehlen, in ein Team zu gehen, weil du als Individualsportler wesentlich mehr verdienen kannst. Vor allem mit deinem Namen, und sehr wahrscheinlich wirst du auch direkt gut fahren, weil du einfach ein guter Rennfahrer bist. Ja,
ja, ich weiß ja, wie, da gibt es halt so einen Approach, wenn du so aus der World Tour kommst, ja, dann fahr ich ein paar Gravel-Rennen, das ist easy life, gell?
Nee.
Ich will ja keine Namen nennen, die das so gedacht haben, gell? Aber da kenne ich so einen ganz guten
Italiener, der Namen. Hat sich gedacht, ja. Einer.
Also, ja, okay. So viel, also Ost dachte so, ja geil, da fahre ich ein paar Gravel-Rennen, bin ich so gut gefahren bei der WM. Und dann nehme ich die Form mit von der World Tour und dann, ja, schon trainieren, aber halt, ja, weißt du, so, ja, okay, das Wetter ist schön, heute fahre ich mal wieder 7, 8 Stunden und dann fahre ich nächstes Mal, wenn es schlecht ist, fahre ich wieder bei Intervalle. Aber ganz so easy ist es halt nicht, gell? Also das Niveau im Gravel-Zirkus ist, also die Topfahrer, die haben World Tour-Niveau, und dann ist es halt hart, wenn man da so halb professionell Training aufschlägt und dann so glaubt, ja, geil, ein bisschen Rennen fahren. Dann geht es da von Anfang an voll zur Sache. Hat er sich ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich.
Ja, die Zeiten sind vorbei, würde ich mal sagen.
Ja. Aber klingt ja auf jeden Fall noch so, als hättest du schon noch Bock zu rasieren und nicht.
Alter, ja. Nein, ich habe richtig Bock. Also, ich fahre immer so alle zwei Wochen Leistungstest, weil ich so gespannt bin. Ja, okay, was sagen die Watt jetzt? Und, ja, Tour auf der Alps war auf jeden Fall auch nochmal vor dem Boost. Gell. Aber das war ja das Geile. Also ich bekomme ja keinen Cent für das, was ich da mache. Mhm. Und dann fahre ich so zur Tour auf der Alps und dann fragt mich halt so Anna, so nach der zweiten, dritten Etappe, da war schwarz, da war Regen, 4 Grad, oben am Berg hat es geschneit, und dann sind wir halt so nach dem Rennen weitergefahren, haben wir telefoniert. Sie ist, und? Wie findest du es? So, ja, irgendwie schon geil. Sie sagt so, ob jetzt da hier alles falsch ist im Kopf, und ich finde es einfach, also das, ich finde es einfach geil, gell? Also Rennen fahren, das ist einfach, ja. Racing is life.
Ja, ich fühle das total, und ich glaube, man braucht manchmal auch diesen Abstand, also weg von diesem Geld verdienen, sondern einfach dann, wenn man das mal so wegnimmt, was würde man dann eigentlich machen? Das ist bei mir genauso, ich war ja auch immer ein Racer, weshalb ich auch wieder jetzt fahre. Das, ich fühle das schon voll, und das, 30 bist du jetzt, ne?
32.
Ich habe ja mit 30 aufgehört, oder 31, irgendwie so. Aber ja, also es ist ja auf jeden Fall in deinem Leben auch noch reichlich Zeit, irgendwie noch eine Karriere abseits des Radsports, also Straßenradsports aufzubauen. Aber ich meine, du merkst ja gerade selber, das sind halt so viele Hürden, die da irgendwie mit drin stecken. Aber an sich ist es eigentlich auch geil, weil es ziemlich viel Freiheit bietet. Ja.
Das stimmt, ja. Also das war ganz positiv für mich auch. Ja. Also es gibt ja nicht nur negative Seiten von dem, dass der Struggle ist, okay, wie wo. Und ja, Essen und Miete und ja, Wohnung abbezahlen und solche Sachen, gell, es ist schon ein richtiger Struggle. Aber dann ist es schon geil, weil dann sitzt du halt, dann setzt du dich hin und sagst so, okay, welche Rennen kann ich fahren? Was möchte ich gern fahren? Und dann natürlich auch, ja, du hast ja die Sponsorverpflichtungen und alles Mögliche. Aber dann kannst du halt so, kannst dir das halt selber einteilen und du bist halt dein eigener Boss, gell? Du bist keiner Rechenschaft schuldig, warum, keine Ahnung, heute nicht gelaufen ist oder warum es halt gut gelaufen ist oder wie man das irgendwie kommuniziert oder nicht kommuniziert. Gerade im Moment ist einfach, das ist komplett scheißegal, gell? Also die Kommunikation mit den Parteien, die halt, wo ich halt mich jetzt noch hinbewege, das ist wichtig, aber ich kann mir auch vorstellen, so wie bei dir, Paul, wenn du jetzt sagst, okay, das sind meine Zielsetzungen und da möchte ich hin, das gibt einem eine Freiheit, die man halt so im Profisport ganz selten hat. Gell?
Hm. Ja. Aber wie war das für dich so, du bist jetzt auch Mountainbike-Rennen gefahren, also CX-Rennen und auch gesehen, dass also am Anfang ist es so ein bisschen schwer gefallen, also gar nicht, weil du nicht gut genug bist, aber weil du schon sagst, es ist halt mal anderes Radrennfahren. Aber hast du Bock drauf so gehabt, auch so diesen Lernprozess selber durchzumachen und auch mal auf die Fresse wieder zu bekommen und so lernen zu müssen?
Also da war ich sehr blauäugig, muss ich auch sagen, weil ich kenne halt so die Leistungsdaten von guten CX-Fahrern und dann du als Straßenfahrer schaust halt nur auf die Watt, gell, und dann so denkst du so, ja, Alter, ich kann das fahren, gell. Ja, du kannst das schon fahren, wenn es, keine Ahnung, hier mal 10 Kilometer berghoch geht oder so, dann kannst du die Watt fahren, ja. Aber fahr das mal ein Gelände über Stock und Stein, ja, das schaut ganz, 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 ganz anders aus, gell. Und dann, da war echt, also so, aha, Lernprozess, ja, okay, cool. Ich muss ehrlich sagen, also das, ich finde halt Mountainbiken einfach so generell geil, weil das ist sehr natürlich, der Sport, und das, was halt der Unterschied quasi ist zum Straßenradsport, du bist da ganz allein unterwegs und du hast keinen, wo du sagen kannst, ja, der hat das gemacht oder das hat nicht funktioniert oder so. Nein, du bist, wenn was schief geht, dann bist du verantwortlich, aber wenn es gut läuft, bist auch nur du verantwortlich. Also das ist sehr viel, wie soll ich sagen, ja, Eigenverantwortung, die da plötzlich mitschwingt, und das finde ich, das habe ich echt, hat mich schon sehr motiviert, und Anna hat mir sehr viel geholfen, an meiner Technik zu feilen und da das Fahrrad so unter Kontrolle zu bekommen, dass ich da Rennen fahren kann. Das ist ja nochmal ganz was anderes, wenn du sagst, okay, du kannst jetzt mit dem Mountainbike fahren gehen oder du kannst Rennen fahren. Mhm. Und die ersten 5 Rennen bin ich gestartet, und nach der Startrunde war ich so am Limit, dass ich, es ging in Trail rein, und dann hat es mir auf die Fresse gehauen, weil ich nichts mehr gesehen habe. Und dann liegst du halt da einmal und sag, ah, scheiße. Und das ist halt auch, also geiler Lernprozess wieder, also quasi neue Sportart zu lernen, aber so hart, ich schwör's euch. Also ich würde jedem Straßenprofi, der glaubt, er hat schon Schmerzen und Grenzerfahrungen gemacht, den würde ich gerne einladen, ein Cross-Country-Rennen zu fahren. Das muss gar kein UCI-Rennen sein oder so. Das kann das nächste Rennen im Park sein. Einfach mal hinstellen und losfahren. Alter Schwede.
Der Wechsel andersrum ist, glaube ich, einfacher. Also es ist auch nicht wirklich einfach. Ich habe da Ben begleitet, seine erste UAE-Tour und so weiter. Das waren schon, da hat er sich auch kurz hinterfragt, ob das hier die richtige Entscheidung war. Aber also das Feeling andersrum umzuschulen ist, glaube ich, echt heftig. Also wir haben ja auch so ein bisschen Kontakt hier, irgendwie Luca Schwarzbauer, Baumi und Egger, das ist ein ganz anderes Game auf jeden Fall.
Ja. Also ich hab Luca auch kennengelernt heuer, ein bisschen besser, wie wir in Obergessertshausen beim Fullgas Race waren. Mhm. Und da waren wir gemeinsam im Hotel und haben ein bisschen gequatscht und so. Und er ist echt, also geiler Typ und größte Hochachtung von dem, wie der da mit dem Fahrrad rasiert. Das ist echt beeindruckend. Ja.
Der habe ich gesehen, er trainiert jetzt seit neuestem mit Lippo. Bin ich hier vielleicht auch schon länger, aber ich habe das jetzt mitbekommen. Das ist auf jeden Fall eine gute Truppe, die zwei.
Zwei Wattlegenden. Ja. Ja. Die sind echt hart. Ja. Jetzt haben wir schon alles erzählt eigentlich.
Ja, wie ist der Stand? So, gibt's so softe Kontakte? Wie?
Naja, es gibt zwei ganz konkrete Kontakte, ich möchte es aber nicht sagen, aber es bewegt sich also sehr, sehr, also World Tour ist fast unmöglich. Mhm. Fast unmöglich. Und vom Track habe ich letzte Woche die Absage bekommen und ja, dann denkst du halt also, ja, okay, ja, aber da war zumindest kleine Kommunikation da. Mhm. Aber so zwei Conti-Mannschaften, die haben gesagt, ja, können wir uns gut vorstellen. Wäre echt eine coole Story auch und das wird sich Ende Juni, Anfang Juli entscheiden. Ja, aber es ist für mich persönlich ein kleiner Hoffnungsschimmer, gell? Und ich habe für mich so selber beschlossen, also wenn ich weiterfahre, dann möchte ich da was nicht irgendwie einfach nur so sagen, ja, okay, komm, dann schicken wir dahin, dann schicken wir dahin, dann können wir überall hinschicken. Nein, ich möchte da zumindest was bewegen und bewirken im Team und auch dem Sport irgendwie was zurückgeben oder halt einfach was dazu beitragen, damit wer was davon hat und nicht nur in mein Rennfeeling oder halt einfach der Wunsch des Rennenfahrens zu befriedigen, sondern ich würde es echt geil finden, da irgendwo was mit aufzubauen und da aktiv in die Richtung so, weil was mir so, ich will jetzt Mathieu nicht schlecht reden, gell? Ich habe das im anderen Podcast auch gesagt, also der ist ja beeindruckende Persönlichkeit, beeindruckender Mensch, ich kenne ihn auch so persönlich, er ist echt ein cooler Typ, gell? Aber wenn der so Rennen fährt, du siehst halt nicht, dass der nur Spaß hat irgendwie dran. Und dann hast du jetzt Pogacar gesehen beim Giro, gell? Klar, der fährt da hier irgendwie so mit einem Bein rum, gell? Aber der feiert halt das Radfahren. Und genau die Message, also finde ich halt, die müssen wir verbreiten wieder. Klar geht es um den Sport und um den Wettkampf und das macht irgendwo den Radsport, den Straßenradsport speziell aus, um die Leidensfähigkeit und um die Schmerzen, die das alles da begleiten. Und wer länger oder härter übers Limit gehen kann, fährt halt das erste über die Linie so irgendwie. Aber das darf halt trotzdem, irgendwie kann das Spaß machen, gell? Und du hast das in keinem anderen Sport, wo dann auch die Teamgemeinschaft so geformt wird, je nachdem ob du jetzt das verkörperst oder dein Teamkollege das verkörperst, wie die Passion für den Sport an sich ist. Das macht einfach so viel Positives und das finde ich halt einfach cool und die Message würde ich halt einfach gerne nur weiter verbreiten.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch wichtig und ich sehe das genauso wie du. Frage ich mich auch manchmal, ob man nicht irgendwie die Rennen fahren sollte, die man auch wirklich fahren will und wo man dann, ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man alles gewonnen hat.
Ja,
klar. Das wissen wir halt alle nicht, aber...
Das ist vielleicht wieder was anderes, gell?
Aber ja, Pogacar ist halt auch wirklich so ein Gegenbeispiel und genau so wünscht man sich es halt auch als Fan, als Zuschauer, als irgendwie Mitwirkender an dem Sport, dass halt die Stars des Sports oder wer auch immer, alle Protagonisten so gerade auch Kinder inspirieren und irgendwie so auf die zugehen und nahbar wirken.
Ja, das ist ja das. Also du musst ja nicht, damit du professioneller und guter Sportler bist, musst du ja nicht unnahbar sein oder irgendwie distanziert oder keine Ahnung. Klar ist das auch immer so ein bisschen persönlichkeitsabhängig und je mehr Aufmerksamkeit und je mehr Fame du bekommst, das wird sich wahrscheinlich ändern, gell? Aber ich habe ja auch bei Bora damals in die Junior Brothers da ein bisschen Einblick bekommen. Und Alter, also die trainieren halt, weißt du, das ist echt hart, gell? Also als Junior habe ich nicht so trainiert. Das war echt, also da dachte ich mir so,
auch Alter, die Zeiten sind jetzt vorbei, ne?
Puh! Also ob mir das als Junior Spaß gemacht hätte, das kann ich mir gerade nicht vorstellen, gell? Und ja, aber so ist es, gell? Und dann denkst du, ja, um das jetzt, also quasi das Niveau zu erreichen oder schon so früh zu erreichen, das ist halt einfach jetzt part of the game, gell? Und Business. Und da musst halt echt, also du musst echt Spaß am Schmerz haben. Das anders geht's gerade jetzt in der Zeit nicht. Und dann sind halt nicht so, also das sind nicht die Gründe, warum ich mit Radfahren angefangen habe, gell?
Ja, aber das soll ich vergessen, die wachsen ja auch anders damit auf, ne? Also ich meine, sobald du dich jetzt mittlerweile mit dem Radsport, Profi-Radsport beschäftigst, ist es ja krass zahlenorientiert. So das Thema Marginal Gains, was für uns irgendwann 2010 so aber mal reinkommen, ist, ja, so. für die gibt es das gar nicht, weil das ist für die Normalität. Und ich glaube, dann ist dieser Wille, sich so zu quälen. Ich meine, wenn du einen Sport anschaust wie Schwimmen, ja, also was meine Schwester früher gemacht hat, Leistungssport noch sehr gut war, wo die halt in mega jungen Jahren so viel abarbeiten musste, wogegen dann Radsport echt leicht aussah, aber das war halt von Kindes an war das einfach normal und der auch gar nicht gejammert dann. Und ich glaube, das ist so ein Generationending, wie gerade mit Oss. der denkt, ja, ich war mal World Tour, gehe in einen anderen Bereich rein und das läuft dann schon. Da hat sich halt so viel geändert. Aber ich finde dann, mich würde trotzdem mal interessieren, wie du, also du hast ja gerade gesagt, vor ein paar Monaten konntest du dir nicht vorstellen, Conti zu fahren. Jetzt sprichst du mit zwei Conti-Teams, vielleicht auch Pro-Teams, wie auch immer. Aber findest du nicht die Möglichkeit, quasi weiter ein Profisportler zu sein, einfach alles selbstbestimmt zu machen, nicht mega, wie sagt man auf Deutsch, tempting, also anziehend verlockend. Oder verlockend? Weil also das würde ich also gerade so, wie der Sport sich auch entwickelt, einfach mega geil, weil es gibt ja viele Möglichkeiten da, ne? Also sich selber seine eigene Zukunft zu gestalten, auch selber zu entscheiden, was man macht und was nicht.
Ja, ja, das finde ich schon verführerisch. Also klar, jetzt so, wie ich es gerade erlebe, gell, es ist halt, ich kann es mir selber einteilen, welche Rennen ich fahre. Ich kann hier im Podcast sagen, was ich mir denke, weil es scheißegal ist, gell? Und da ist nie so im Hintergrund, ah, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Obwohl, da war ich ja nie so gefährdet. Ich habe trotzdem gesagt und ja, da habe ich halt damit leben müssen. Aber das ist schon so, wo ich mir denke, ja, klar, aber ich bin halt echt guter Straßenprofi, gell? Mhm. Also das ist halt die Profession, die ich habe und ich finde es geil zu gewinnen und ich finde es geil, da im Rennen Sachen zu machen, wo so...
Ja, du hast immer echt gern beim Opening Weekend am Start gestanden, auf jeden Fall.
Ja, ja, das war fast das schönste Wochenende des Jahres, gell? Obwohl es das Härteste wahrscheinlich ist, weil du kommst aus dem Winter und dann, ja, ist egal. Aber, und das habe ich halt einfach gemerkt, okay, die Passion für den Straßenradsport, die ist halt einfach so überwiegend. Mhm. Und wenn ich mir so das aufbaue, okay, und sage, ja, hier bin ich jetzt so Privatier, so wie du, Paul, dann ist halt die Möglichkeit, auf Straßenrennen zu fahren, die ist halt so begrenzt. Gell? Mhm. Und dass ich das jetzt so unbedingt geil finden würde, wenn ich hier Bundesliga-Rennen fahre, wo ich alleine starten kann, so geil finde ich die jetzt nicht. Also Meisterschaft finde ich wieder extrem geil. Gell? Und wahrscheinlich würde ich auch mit dem Nationalteam die Chance bekommen, dass ich das ein oder andere Straßenrennen weiterfahre. Aber du bist halt dann trotzdem relativ schnell wieder weg vom Fenster. Gell? Also das Niveau jetzt im Training zu halten, um da konkurrenzfähig zu sein, das ist schon echt hart. Also da gehe ich so im Training, boah, da muss ich echt so hart mir in die Fresse schlagen. Das, also ich weiß nicht, ob ich das zukünftig, wenn ich hier keine Rennen habe, so machen kann. Mhm. Ja. Mhm. Und da muss ich mir dann tatsächlich umorientieren. Also da brauche ich dann Gravel-Rennen und muss dann mehr Mountainbike-Rennen fahren und dann ist halt der Fokus irgendwie weg von der Straße. Und das wäre halt der Schritt, den ich bereit bin zu machen. Aber wie gesagt, bis August hätte ich halt einfach die Hoffnung, dass ich hier meine Straßenkarriere noch fortsetzen kann.
Was hast du noch für Highlights bis August oder was steht noch auf dem Plan? Also ich höre jetzt schon raus, Staatsmeisterschaft ist nicht so weit entfernt. Das ist jetzt erstmal All-In. Genau, danach noch, All-In, ja. Danach noch irgendwelche Rennen auf dem Plan. Hast du noch was mit Nazio? Dann ist halt auch Olympia, da ist eigentlich auch wahrscheinlich der Kalender von der Nazio klein.
Ja, also so konkrete Nationalteam-Einsätze sind nicht. Es war so geplant mit Ö-Tour, wäre so eine Option gewesen. Mhm. Aber das ist halt immer auch die Schwierigkeit, du kannst nicht das Nationalteam beschicken mit Fahrern von Teams, die selber am Start stehen. Das funktioniert nicht. Und so viele ausländische Profis, die da freigestellt werden vom Team, gibt es nicht. Somit wäre so ich und zwei andere, ja, also ich hätte schon noch zwei Leute gehabt, die mit mir gefahren wären und dann hätten wir halt ein paar Leute braucht noch, die halt einfach nicht, die halt selber beim Teamrennen fahren müssen und nicht kommen können und nur weil die sagen, ja, hier cool, Nationalteam, komm, fahren wir mal. Verstehe ich auch irgendwo, gell, das ist halt auch nicht Teaminteresse. Und es wäre ja nur für mich cool gewesen, da bei der Ö-Tour am Start zu stehen. Und von dem her gibt es nicht so viel. Also es gibt Europameisterschaften, dann gibt es noch Weltmeisterschaften. Ja, aber sonst ja, ist schon ein bisschen spät, ja.
Aber ja, ich finde es auf jeden Fall geil, weil ich kann es so nachvollziehen, dass du halt noch so Bock auf Straßenrennen hast, weil ich habe es manchmal auch, also ich würde auch gerne manchmal noch ein paar Rennen fahren, weil es schon irgendwie auch cool ist, sich so im Feld zu bewegen. Ich genieße auch bei Gravelrennen jetzt, dass immer mehr Straßenfahrer reinkommen und auch Cyclocross-Fahrer, wodurch das ein bisschen technischer wird und mehr dieses Bunch-Feeling entsteht. Von daher, ich kann es auf jeden Fall voll nachvollziehen. Ich hoffe mal, dass du da irgendwie noch einen Weg wieder reinfindest und vielleicht am Ende sogar die Möglichkeit hast, beides zu kombinieren. Ne? Offroad Racing, worauf du Bock hast, und gleichzeitig Straße. Man sieht es ja auch, der Schönberger, der auch bei Felbermeier fährt, der macht es ja gerade. Und das wird eh in Zukunft auch mehr der Fall sein. Also ich glaube, in World Tour Teams weniger, aber alles so darunter, wo so ein Mix möglich sein wird. Ja,
ja, das ist sowas beim Gravel halt geil ist, auch so wie du sagst, gell, das kann halt im Endeffekt kann das jeder machen, gell? Und das ist halt der Zugang für so die breite Masse, wenn du sagst, okay, geil, ich setze mich aufs Gravelrad und es ist egal, ob die Straße da jetzt im Schotter aufhört oder nicht, ich kann trotzdem weiterfahren. Und das bringt schon viele Leute auch zum Sport und die den verfolgen. Gell? Also ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass so die Amateur- oder Einsteiger-Sportler mehr Gravel-Rennen verfolgen, wie ob die jetzt da die Frühjahrsklassiker schauen zum Beispiel. Gell? Also definitiv, gell? Und ja, also die Einsteigersportler oder die Einstiegssportler, die sagen, okay, ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft, das ist so ein Gravelbike, weil zum Beispiel hier bei mir in Innsbruck und Umgebung, weißt du, in jedes Tal geht irgendeine Straße rein, aber die hört irgendwann auf. Und dann geht es halt auf Gravel weiter und da kommst echt weit rum. Also kannst du auf Täler ganz ausfahren bis ins letzte Ende und dann ist so ein kleiner Gravel-Übergang, Pass bis ins nächste Tal und dann fahrst du drüber und fährst am anderen Tal wieder raus, bis halt die Asphaltstraße wieder anfängt und dann ist echt eine coole Runde entstanden. Gell? Und ich denke, so das Klientel, die sehen mehr die Gravel-Rennen als jetzt die Frühjahrsklassiken. Und dann ist es schon so, ist schon cool. Also das ist halt auch dann so meine Ambition, wo ich sehe, okay, ja, das bringt die Leute zum Sport und die finden das geil. Und
ich meine, da kannst du ja auch immer noch hin. So. Ich fände es ganz geil, wenn du irgendwie noch 2, 3, 4 Jahre irgendwie auf Straße ein bisschen rasierst und dann kannst du immer noch Gravel-Rennen fahren. Scheint es ja so wie Paul zu sein und auf jeden Fall
Bock zu haben.
Solang der Motor noch an ist, dich auch mit anderen Leuten messen zu wollen.
Ja, ich bin immer so geil, da fahre ich halt immer so Leistungstests für mich, so für mich persönlich, weil das ist halt der ultimative Gegner. Gell? Aber was mache ich dann mit der Information? Ja, geil. Kann es keiner erzählen, keiner interessiert es.
Ja, okay, cool. Was hast du denn so, wo du jetzt sagst, so, du kannst jetzt sagen, was du willst und so weiter, du hast ein paar Freiheiten, so. Was hast du denn konkret direkt anders gemacht? Was ging dir irgendwas als Profi auf den Sack, was du immer machen musstest, was du direkt irgendwie gelassen hast oder was du anders gemacht hast im Training oder bei Ernährung oder was auch immer?
Boah, ja, das sind einige Sachen, gell, so. Also mal Essen, gell. Scheiß drauf, Alter. das ist mir schon so brutal. Wenn du so sagst, du kasteist dich hier immer so, okay, dann denkst du, ah, da ist ein wichtiges Rennen, da muss ich jetzt schauen und ah, keine Ahnung. Nein, oder ich habe dann einfach härter trainiert und dann habe ich genauso viel essen können, wie ich wollen habe. So, okay, heute Abend Pizzanacht, ja okay, dann fahren wir heute Morgen wieder V2-Max-Intervalle. Okay, alles gut.
Und hat es dir schlecht getan?
Nein, gar nicht. Also das lernt man halt dann auch. Gell. Also du bist ja trotzdem immer so blöd, dann fallst du wieder da rein und denkst du so, ah, heute Abend esse ich wieder keine Carbs. Ah, du Vollidiot. Gell. Am nächsten Tag in der Früh wärst du wach, komplett immer noch nicht regeneriert, weil du glaubst, so, ja, Salat und Hühnchen, das bringt es jetzt heute Abend. Und dann denkst du so, nein. Also ich habe da ganz schnell, also so, da war so Dezember, habe ich schon aufgehört damit. Also nein. Den Blödsinn. Also das, wofür, gell? Also so viel Lebensqualität einbüßen, nur weil Fahrradfahren oder trainieren, ah, das war ganz schnell. Und dann so Trainingssteuerung, das war auch speziell. Also ich habe ja ganz viel Erfahrung, was dahingehend, was das betrifft. Obwohl ich ja erst, also ich bin nur 23 gekommen und dann habe ich erst mal so gehört, ja, man braucht einen Coach. Also ohne Coach geht sowieso nichts. Und dann seit ich zweites Jahr 23 bin, habe ich halt einen Coach. Und jetzt mache ich das halt alles selber. Und dann ist schon, also so die Hemmschwelle, das zu tun, die ist schon, ich sage jetzt einmal, ja, Intervalle zu fahren oder einfach so ans Limit zu gehen, die ist schon anders, weil du halt, du gehst viel mehr nach Gefühl, gell? Und wenn du halt morgens wach wirst und es stehen schon V2 Max Intervalle im Plan, dann ist der Approach zum Training ganz anderer, wie wenn du morgens wach wirst und dir so denkst, boah, ja, ich soll diese Woche, sollte hier das und das und das machen, damit ich die und die Fortschritte habe und nicht zum nächsten Rennen hinfiebern musst, weil du sagst, ah ja, wenn ich das hier freitags mache und ich muss aber hier sonntags Rennen fahren, dann ist das echt blöd, gell, und dann Wetter und ah, ich fühle mich nicht so gut und hin und her. Und dann stehst du morgens auf und denkst, boah, heute fühle ich mich geil, heute schraube ich mir richtig einen raus. Ist geil.
Ja, Paul hat da auch einige Erfahrungen, glaube ich, hinter sich. Selbst trainiert, dann wieder Coach.
Ja, aber ich brauche einen Coach. Also ich bin dazu, also ich kann andere trainieren, das habe ich über die Jahre auch gemacht, aber ich kann mich selbst nicht trainieren. So, ich habe da nicht diese Selbstkontrolle und lasse mich da zu sehr verleiten. Ich bin ein zu emotionaler Mensch, auch wenn man es nicht irgendwie ansieht, aber in solchen Sachen auch immer zu emotional, dass ich da das nicht alleine hinbekomme. Ja.
Das hier.
Ich glaube,
das ist ja, extrem geil dafür.
Ja, so klar, also ja klar, ein Wutband hilft, ne? Aber auch da musst du ja mit den die Zahlen plus Körpergefühl, ne? Also nur Zahlen ist auch nicht gut. Man ist immer so ein Mix aus beiden und ich bin da froh, halt dann irgendwie noch eine weitere Stimme. In dem Fall haben dann quasi eine dritte Stimme, die einen auch noch so einen gewissen Kontext liefert. Und genau, ich bin da auf jeden Fall froh, einen Coach zu haben, es nicht alleine entscheiden zu müssen. Aber es gibt ja viele auch Top-Athletinnen, ne? Also gerade auch im Frauenbereich ist es sehr oft, die sich alleine trainieren. Daher ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ja.
Ich muss sagen, Anfang der Saison hatte Unterstützung und Hilfe von einem österreichischen ehemaligen Coach. Also er coacht nicht mehr aktiv, der die Mountainbiker gecoacht hat, auch Anna. Und er hatte das Projekt geil gefunden. Er dachte halt auch so, ja geil, also wie er meine Leistungsdaten gesehen hat, hat er, ja, also das kann echt funktionieren und da kannst du beim Biker auch richtig rasieren. Und der hat mir so ein bisschen unterstützt und mir so ein paar Intervalle gesagt und da haben wir so Pläne gemacht, wie man halt so jetzt den Stoffwechsel da so auf eine andere Bahn bringt, damit der das auch versteht, dass hier von Anfang an Vollgas losgeht oder sogar überm Limit startest und dann versuchst hier so einen Flow und eine Pace zu finden, um das dann ins Ziel zu bringen. Und da hatte ich schon Hilfe, weil es war halt, also ich konnte mir das halt einfach nicht vorstellen. Mhm. Aber da, klar, also hat sicher körperliche Weiterentwicklung forciert. Aber wenn du hier, ich bin ein Leistungstest gefahren für die Olympia-Akkreditierung und dann sitzt halt da am Ergometer und die können nicht glauben, dass du bei 320 Watt immer nur 1,8 Millimol Laktat hast, gell? Weil halt einfach die Grundlage so massiv ist von jahrelangem Ausdauer und so Mediotraining. Und die sich dann fragen, ja, ob sie irgendwo noch was bewegt heute oder ob du dann einfach hier an Sauerstoffmangel vom Bike fällst. Und da habe ich halt auch gemerkt, ja, so das Training an sich, es ist einfach schon ein bisschen zu spät, um da neue Akzente zu setzen. Und dann Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ja, funktioniert ganz gut.
Ja, ich bin gespannt, ob wir Ende des Sommers oder Anfang nächsten Jahres das nächste Interview führen und da vielleicht ganz neue Neuigkeiten haben. Ich würde dir auf jeden Fall wünschen, nochmal ein geiles Team zu finden. Ich leite mal direkt auf bestehende Besenwagen-Kategorien fort, die wir hier mit Gästen durchziehen. Song der Woche.
Jetzt wird ich bitte unvorbereitet, aber
mit Pösti wird das doch funktionieren. Pösti, Musikgeschmack, was hörst du gerade so?
Ja, gestern haben wir Apache gehört den ganzen Abend. Also, Song der Woche, Sport.
Wir brauchen, wie heißt der Interpret?
Apache.
Ach so, ich habe nur Apache verstanden.
Wie heißt der Apache 187, oder? Oder 089, ja. Oder 030, keine Ahnung, irgendwie sowas noch, ne?
069.
069, ja.
090.
Okay, also Apache, hast du irgendein Lied? Ein spezielles Lied?
Sport,
okay, passend. Dann wird es bei mir Black Hein Stained Materials. Ich werde es in die Gruppe schicken, weil das wird wahrscheinlich jetzt keiner aufschreiben können. Genau, das meins.
Aber das ist so Musik, die du dann bei deinen harten Intervallen, wo du dir so richtig in die Fresse hauen musst, das ist, dann hörst du Apache oder gibt es da noch eine andere Musikrichtung?
Na,
oder also, fährst du überhaupt mit Musik dann?
Dann kommt Falco, ne?
Na, wenn ich so harte Intervalle fahre, dann gebe ich bei Spotify Drum and Bass oder Dubstep oder keine Ahnung, Techno, dann geht's ab.
Also auch mit Musik?
Dann ist egal, was kommt. Ja, also auch mit und ohne. Also es ist momentan gerade wenig, weil keine Kopfhörer.
Die funktionieren, ne?
Also ich muss ja sagen, mich haben die Intervalle schon immer so genervt, dass ich nicht dann auch noch Musik vertragen konnte. Das wäre zu viel gewesen.
Ja, ich hör manchmal sogar bei VZ Max Intervallen einfach Podcast.
Ja, okay, das ist auch anders krank, Paul.
Weil ich da.
Aber welchen? Ja.
Nein, also so zum Runterkommen, Lanz und Brecht. Nein, aber weil zum Beispiel heute muss ich so 4x8 Minuten.
Dann bleibt ja die Luft weg bei Lanz und Brecht.
Ja, genau. So, heute muss ich so
4x8 für den VO2 Max.
4x8 Minuten fahren und da ist halt echt so, da hört.
Gut, 8 Minuten ist ja schon.
Ja, genau. Und da ist halt so, ey, da brauche ich halt irgendwas. Weil ich da noch Musik höre zu und die irgendwie auch noch pumpt, Alter, dann. Weil dann sind das ja 4 Lieder momentan, weil die Lieder immer kürzer werden und das macht es noch viel schlimmer, weißt du? Oder 3 Lieder und deswegen, da ist so ein langwieriger Podcast ganz gut.
Ja. Damit man die Zeit nicht so im Blick hat, ja.
Es wurde ja, ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, aber es wurde mit Lyrics von mir ein Song gemacht. Ich kann nicht mal sagen, wie der heißt. Also der Interpret ist Turbotrecker 3000. Und ich habe die Racing Circle Jungs in Karbach angeschrien, letztes Mal bergauf, weil die zu viert von vorne gefahren sind. Und aus diesem Anschreien wurde ein Song gemacht. Wir posten den einfach in die Playlist rein.
Es gibt übrigens auch, es gibt auch von Turbo Checker einen Outside-Song.
Ah, ja, also dann können wir das ja vielleicht mal teilen. Ja. Das ist ein cyclotrans.com. Ja.
Turbo-Trackers liefert da regelmäßig ab.
Gesampled quasi.
Ja.
Hast du da Verzichtserklärung unterschrieben, Basti, oder?
Ja, nee, nix. Kann ich noch geltend machen, glaube ich. Ja.
Ich glaube, du kannst einfach so gesampled werden.
Ja.
So, Andi, jetzt du.
Also ich bin ja jetzt auch unter die Gravel-Fahrer gegangen und da brauche ich immer so schön entspanntere Musik, ne? Durch die Natur. Und dann würde ich mal jetzt Rolling Stones Angie habe ich da. Das ist so ein Song, der kannst du schön durch die Heide mitfahren.
Das ist die Hommage an Angie Merkel, glaube ich auch, ne? So die offizielle. So.
Nee.
Die gute alte Zeit zurück.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Ey, habt ihr irgendwelche neuen Erfahrungen mit Whoop? Irgendwas in letzter Zeit? Ja, ich habe nicht nur auf unserer Fahrt nach Berlin meine Whoop-Schlafmaske missbraucht. Auch lustig, dass wir uns beide gegenseitig fotografiert haben, als wir gepennt haben.
Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also ich würde da nie auf die Idee kommen. Ich finde da Leute, die andere Menschen fotografieren, mit so einem Zug sitzen oder irgendwo und schlafen, schon irgendwie ein bisschen spooky. Aber.
Tja, Paul, dann pass auf.
Ja.
Nicht einschlafen demnächst mit uns im Zug.
Erzähl erst mal von deiner Schlafmaske.
Naja, muss ich nicht. Die ist einfach super. Aber die Whoop X Ass aus Hose habe ich auch ausprobiert. Vor, weiß ich nicht, anderthalb Wochen, glaube ich, habe ich die bekommen. Und Andi wird es schon feiern. So, den einzigen super positiven Effekt, den das nämlich hat, ist, dass die Tenline am Handgelenk weggeht oder man komplett mit freien Händen und Handgelenken fahren kann.
Da muss ich aber auch sagen, kurz einwerfen, es gibt diese schöne Bizeps Armband. Das nutze ich ja, obwohl ich kein Bizeps habe, aber es hält gerade so, es rutscht nicht runter. Und das nutze ich ja.
Also es gibt ja sowieso von Whoop einige Kleidungsstücke, die so Einsteckmodi haben für das Whoop-Messteil. Und das ist jetzt im Radsport, glaube ich, nicht so verbreitet. Ich glaube, in anderen Sportarten, wenn man hier irgendwie so gymmäßig unterwegs ist, dann macht man das eher. Und da gibt es dann halt auch Funktionskleidung dafür, aber jetzt, das ist eben die erste Funktionskleidung für Radsport, also wer da Bock hat und sowieso Fan von Assos-Hosen ist, dann guck da mal rein.
Dein Arsch wird hervorragend gemessen, ja?
Absolut. Gute Vitalzeichen am Arsch habe ich.
Ja. Man muss auch sagen, also Hosen kann Assos.
Ja.
Ja, das weiß ja, schon, weiß ja jeder. Es ist ja absolute Radsport-Historie. Und ja, also es gibt ja wie immer mit uns auch den Einstieg zu Whoop erleichtert mit join.whoop.com/Besenwagen. Einen Monat gratis mit uns. Es gibt aber im Moment sogar noch mehr, denn es gibt Bundle Sale bis zum 23.06. Und wenn du da eine vorausbezahlte Mitgliedschaft abschließt, dann kriegst du über unseren Link auch zusätzlich zu dem Rabatt in Höhe von einem Monat ein weiteres Band deiner Wahl. In Höhe von bis zu 50 Euro mit dazu. Also ab in die Shownotes, wer es noch nicht hat. Okay, letzte Frage, Pösti. Was ziehst du am liebsten nach dem Training rein? Essen. Direkt nach dem Training.
Und vielleicht kannst du das direkt unterteilen in zur World Tour Zeit und jetzt.
alkoholfreies Bier steht gerade, es ist jetzt gerade nicht zu essen, aber das steht gerade hoch im Kurs, so nach dem Training, wenn es richtig hart war, nach Hause. Alkoholfreier Radler. Mhm. Ist geil.
Ist okay. Geil. Und das war jetzt World Tour und jetzt gleich eigentlich.
Ja, jetzt ist manchmal echtes Bier.
Okay.
Sehr, sehr gut.
Okay. Ja, sehr gut.
Alright. Dann würde ich sagen, ey, du musst uns noch erklären, warum du heute bis 8 Uhr Training hast.
Ja, weil wir haben, Anna und ich, wir gehen 2 bis 3 Mal die Woche so Functional Fitness.
Sag ich
ist
doch.
So ganz Körper Body Workout. Und das ist immer so hochintensiv, also so eine Stunde an der Kotzgrenze. Und da ist halt heute von 7 bis 8 ist Training oder wäre Training, aber der Coach hat zuerst gerade geschrieben, er hat Bandscheibenvorfall, er kann halt nicht.
Okay. Na gut, ja. Dann haben wir uns jetzt hier alle mal zum Frühstück getroffen heute.
Ja, ja, sorry.
Alles für die Sommerfigur, ne? Alles für den Beach.
So.
Ja. Gut. Dann danke dir, Pösti. Dann hoffe ich mal, dass wenn ich dich irgendwo an der Gravel-Strecke sehe, an der Startlinie, dass es dann irgendwie irgendeinem Team ist. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Dann machst du halt ein Privatier. Ja. Aber genau, nochmal viel Glück mit dem Straßenteam. Ja.
Danke, danke, ganz lieb von euch.
Ich drücke dir die Daumen, österreichische Meisterschaft. Ist nicht mehr lang hin. Bis dahin bleiben Sie gedrückt für Sie.
Genau.
Okay.
Cool, danke, danke.
Und bis bald.
Bis bald.
Ja, bis bald, ja.
Ciao.
Ich finde es übrigens echt, definitiv, ich finde es echt, so die Gäste, die so hier reinschneiden, die letzten 1,5 Jahre sind echt Premium. Finde ich echt cool, der Content ist auch echt geil. Deswegen, ich habe mich echt gefreut, wie Basti gesagt hat, hey, kommst du wieder mal? Ich sage, ja, sofort.
Ich habe mich am Anfang einfach gar nicht getraut, weil die Situation so scheiße war, fragen.
Pösti, hier gingen meinerseits ganz viele Nachrichten bei uns durch einen internen Chat, ja, wo ich gefragt habe, was ist mit Pösti? Und Basti konnte mir auch nichts sagen. Und ich dachte immer so, das ist so ein kurzer Draht, dass wir quasi...
Paul, du hast auch eigentlich noch einen kürzeren Draht. Hat sich auch nicht getraut, direkt zu fragen.
Ja, ja. Ich muss auch sagen, am Anfang war es echt schwierig. Also so speziell, Oktober, noch Rennen fahren mit dem Team, gehen in China und dann so, es war echt beschissen. Also auch mental und so, da war ich echt depressiv phasenweise. Und dann so, ja, irgendwann kommt dann so die Akzeptanz und ja, also weißt du, das Leben geht weiter. Also du bist ja immer in deinem eigenen Leben immer der Main Character, aber ja, die Welt nimmt keine Rücksicht, die dreht sich.
Ja, sehr gutes Schlusswort. das passt auch zur aktuellen Lage in Deutschland. Okay.
Auch in Österreich.
Ja, auch in Österreich.
Stimmt, ja.
Ja, aber lass uns bitte einfach beenden.
Definitiv.
Genau, dann alright, viel
boys.
Glück.
Wir sehen uns. Und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Ciao.